Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Mit Vera Linz
und Christian Möller. Herzlich willkommen zum Magazin für Medien und digitale Kultur. Die Zukunft ist bei uns angekommen, zumindest was die Verschmelzung von menschlichem Körper und Maschine angeht. Cyborgs sind inzwischen allgegenwärtig, also Menschen, die mit dem Smartphone, mit der Smartwatch oder der Datenbrille ihr Wahrnehmungsfeld vergrößern.
Viele betrachten diese Entwicklung jedoch als Bedrohung. Sie befürchten, dass wir alle früher oder später zum Teil auch ohne Absicht zu Überwachern werden. Wir sprechen mit einem kritischen Ingenieur, der das verhindern will und deshalb das Anti-Überwachungssystem Cyborg Unplug entwickelt hat.
Gegen Satellitenkameras ist dieses System allerdings ziemlich machtlos. Wie präzise unser Alltag aus dem All beobachtet werden kann und was das für die Privatsphäre bedeutet, auch darüber sprechen wir. Und wir gucken darauf, wie das alles anfing. Gestern haben wir das Vintage Computing Festival in Berlin versucht. Den Report gibt's am Ende der Sendung.
Ja, und die Netzmusik führt uns heute nach Israel mit seinen Videotracks, die ausschließlich aus YouTube-Videos zusammengesetzt sind, sorgte der israelische Musiker Kutiman vor 5 Jahren schon für reichlich Aufsehen und jetzt hat er den Nachfolger Through You 2 veröffentlicht und damit nochmals Unzusammenhängendes in schiere Schönheit verwandelt. Wir stellen die neuen Tracks vor. Los geht's aber mit einem Song seines Debütalbums Just a Lady aus dem Jahr 2009.
All the games you play, all the things you do, but
Breitband Topic.
Wie viel Kontrolle kann der Einzelne über Technik ausüben und welche Möglichkeiten gibt es, sich gegen Missbrauch zu verteidigen? Diese Frage stellt sich umso dringlicher, je mehr Mensch und Maschine miteinander verschmelzen. Die Cyborgs, die sind längst unter uns. Das klingt jetzt ein bisschen drastischer, als es ist, denn immerhin tragen wir ja alle unsere kleinen Maschinen immer näher mit am Körper.
Doch nicht alle sind damit glücklich, denn ob bewusst oder unbewusst gewollt oder nicht, mit all den Smartphones und Datenbrillen werden Nutzer zu überwachen. Längst gibt es Pro- und Contra-Bewegungen, die versuchen, die fortschreitende Überwachung des Menschen zu stoppen. Und die andere Seite, die setzt sich für die Rechte von Menschen ein, die sich selbst als Cyborgs verstehen. Jochen Dreyer fasst die Bewegungen zusammen.
Wir stehen am Anfang einer technologischen Revolution.
Wir vereinen Mensch und Maschine.
Fast alle Filme oder Bücher, die sich mit Cyborgs beschäftigen, ähneln sich in einem Punkt. Erst wird die Technik als die Lösung für alle Probleme vorgestellt, im Verlauf der Story aber wird sie meist selbst das Problem. Eine Entwicklung, die momentan auch in der wirklichen Welt zu beobachten ist. Die eine Seite preist neue, tragbare Technologien, die immer enger mit dem Körper verschmelzen als das Maß aller Dinge an. Die andere Seite stellt sich dagegen und weist auf Probleme hin. So auch Adam Wood, Gründer der Kampagne Stop the Cyborgs.
What we want people to do is think about the consequences.
Wir wollen, dass die Menschen über die Konsequenzen nachdenken, was es bedeutet, wenn ein Gerät ihr Leben überwacht und auch, was es für Konsequenzen für Menschen hat, die einen umgeben.
Die Künstler, Forscher und Aktivisten von Stop the Cyborgs wollen darauf hinweisen, dass in einer Welt, in der ständig und überall eine Kamera zugegen ist, auch die Privatsphäre abhanden kommt. Den Menschen, die auf der anderen Seite dieser Kameras stehen, müsse das Recht eingeräumt werden, nicht gefilmt zu werden und anonym zu bleiben. Um dieser Forderung Ausdruck zu verleihen, hat die Initiative Schilder zum Beispiel für Restaurantbesitzer entworfen. Darauf zu sehen ist ein stilisierter Kopf samt Datenbrille, allerdings durchgestrichen wie bei einem Rauchverbotsschild. Den Gedanken, ungewünschte Geräte wie WLAN-Kameras oder andere Überwachungsgadgets auszusperren, hat der Medienkünstler Julian Oliver technisch umgesetzt. Cyborg Unplug nennt er seine Erfindung. Eine kleine, quadratische, handflächengroße Box mit einem Anschluss für die Steckdose. So unscheinbar das Gerät aussieht, so mächtig ist es jedoch. Das Cyborg Unplugged durchsucht das eigene WLAN-Netz nach unerwünschten Geräten mit Überwachungspotenzial und verbietet ihnen den Zugang. Damit werden Datenbrillen, Livestream-Kameras oder vernetzte Mikrofone praktisch unbrauchbar. Gerade im öffentlichen Raum ist es schwer, sich vor Kameras technisch zu schützen. Egal, ob sie in Datenbrillen, privaten Smartphones oder Überwachungssystemen verbaut sind. Aber auch hier gibt es Möglichkeiten, und zwar analoge. Der New Yorker Künstler Adam Harvey entwickelt Tarnstrategien fürs digitale Überwachungszeitalter. CV Dazzle heißen seine ausgefallenen Frisuren und Schminkanleitungen. Mit speziellen Farben und Formen werden Computerprogramme daran gehindert, automatisch Gesichter zu erkennen. Auch wenn das Ergebnis etwas verrückt aussieht, schwarz-weiße Streifen im Gesicht und lange Haarsträhnen, die bis tief ins Gesicht hängen. Detaillierte Anleitungen für Ungeübte gibt es im Netz.
Right now we're going to be discussing different techniques which will let you walk around the city undetected by cameras.
Während Kritiker die vernetzte Technik als Bedrohung verstehen, bedeutet die Verschmelzung von Mensch und Technik für Befürworter ein Stück mehr Freiheit. Die Cyborg Foundation beispielsweise setzt sich für die Rechte von Menschen ein, die ihren Körper mit Technologie erweitern. Dabei sollen allerdings nicht kommerzielle, von Unternehmen geprägte Entwicklungen im Fokus stehen, sondern offen zugängliche Geräte, die sich an den persönlichen Bedürfnissen der Nutzer orientieren. Ein Beispiel liefert der Cyborg Foundation Gründer Neil Harbison selbst. Der von Geburt an farbenblinde Harbison trägt einen Eyeborg, eine Kopfkamera, die automatisch Farben erkennt und die digitalisierten Farbwerte in Töne verwandelt. Bilder aufzeichnen und speichern tut er dabei nicht. Trotzdem fühlen sich Menschen in seinem Umfeld von der Technik gestört.
Obwohl ich nur Farben wahrnehme, habe ich immer wieder Probleme in sozialer Hinsicht. Kinos verweigern mir den Zutritt und Supermärkte schmeißen mich raus, weil sie denken, ich tue irgendetwas Verbotenes.
Über sich selbst, über seinen eigenen Körper und Geist ist ein Individuum souverän. Das hat der englische Philosoph John Stuart Mill 1859 schon geschrieben. Das ist allerdings eine Aussage, die lässt sich von zwei Seiten angucken. Denn was die Freiheit des einen erweitert, das kann die Freiheit des anderen einschränken. Aber wie kann man das machen? Wie kann man in Zukunft seine Sinne technisch erweitern, ohne gleich als Cyborg gebrandmarkt zu werden? Das ist eine Frage, die sich stellt.
Ja, und der Medienkünstler Julian Oliver hingegen fragt sich, wie man seine Freiheit vor dem Zugriff von außen schützen kann. Der Neuseeländer gehört zu einer Gruppe, die sich The Critical Engineering Working Group nennt und hat das Cyborg Unplug entwickelt, ein Anti-Überwachungssystem.
Das steckt man einfach in die Steckdose und kann sich eine Benachrichtigung aufs Handy schicken lassen, sobald sich ein unerwünschtes Gerät im eigenen Netzwerk rumtreibt, also eine Datenbrille, eine Mini-Drohne oder ähnliches. Und man kann das Gerät dann rauskicken. Es gibt aber auch noch den All-Out-Mode, der schmeißt dann automatisch alle unerwünschten Geräte raus, die man vorher festgelegt hat. Vera, du hast Julian Oliver getroffen in Berlin, da lebt er gerade.
Ganz genau, da lebt er gerade und ich habe ihn in unserem Interview als erstes gefragt, warum er eigentlich den Cyborg-Begriff für sein Gerät Cyborg Unplug benutzt.
Well, this was derived directly as a result of an inspiration.
Bei dem Namen habe ich mich inspirieren lassen. Es fing mit einem Skript an, das ich geschrieben hatte. Das Glassholes Script. Ein kleines Programm, das Googles Datenbrille aus dem eigenen Netzwerk schmeißt. Daraufhin hat mich die Gruppe Stop the Cyborgs kontaktiert. Ich habe mich mit der Gruppe ausgetauscht und zusammen haben wir entschieden, dass wir das Gerät nicht nur Unplug, sondern Cyborg Unplug nennen.
We all agreed together that it wouldn't just be called the Unplug, but it'd be called the Cyborg Unplug.
Ich stelle mich damit allerdings nicht gegen die technische Erweiterung des Individuums. Ich finde das alles sehr spannend. Man muss aber festhalten, dass sich diese faszinierende Technik auch in eine schlechte Richtung entwickelt. Man könnte zum Beispiel auch sagen, dass ein Drohnenpilot ein Cyborg ist.
But I can also see that it can go quite the other way. I mean, in fact, a drone pilot is a kind of a cyborg.
Cyborg Unplug wirkt für einige allerdings diskriminierend. Vielleicht ist dieses Feindbild nicht irreführend. Es geht ja doch eigentlich um die Hintertüren in den Geräten der Hersteller und um die geheime staatliche Überwachung.
Indeed.
Ja, das stimmt. Einige Nutzer fühlen sich angegriffen oder vielleicht sogar diskriminiert. Mich hat mal ein Mann kontaktiert, der ein großer Fan der Google-Brille ist. Er sagte mir, ich habe das Recht, meine persönliche Erfahrung zu dokumentieren.
He said it's my right to record my experience.
Das mag sein, aber was ist mit den persönlichen Erfahrungen der Menschen in seinem Blickfeld? Außerdem geht es hier nicht nur um Datenbrillen. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Geräten, die unsere Privatsphäre verletzen. Kameras, die aussehen wie Rauchmelder, WLAN-Camcorder und vernetzte Mikrofone, die in Uhren versteckt sind. Der Markt dafür ist mittlerweile riesig. Sind solche Geräte in unserer Nähe, wissen wir nie, ob wir gerade beobachtet werden. Dabei haben wir alle ein Recht auf Privatsphäre. Und wir haben das Recht, sie in unserem eigenen Netzwerk durchzusetzen. Wer ein Restaurant besitzt, ein Krankenhaus oder eine Schule führt, der sollte auch entscheiden können, welche Geräte erlaubt sind und welche nicht.
It's your right to stop whatever devices you like using that network.
Cyborg Unplugged adressiert einerseits ja Technologie, also zum Beispiel Datenbrillen oder WLAN, Kameras, aber es adressiert auch das Individuum. Schließlich werden individuelle Nutzer, die solche Geräte verwenden, ja ausgesperrt. Sehen Sie das Problem der allgegenwärtigen Technik mit ihrem Überwachungspotenzial tatsächlich auf einer individuellen Ebene oder hat es nicht vielmehr auch eine soziale, eine politische Ebene, die man angehen müsste?
It certainly is. It's both things.
Es geht natürlich um beides. Leider ist die gesellschaftliche Ebene aber sehr behäbig. Eine Klage gegen eine Firma zum Beispiel, die ein Gerät auf den Markt gebracht hat, das meine Privatsphäre verletzt, kann unter Umständen ewig dauern. So ein juristischer und damit auch gesellschaftlicher Prozess ist einfach zu langsam. Eine technische Lösung als Gegenreaktion und Kritik ist viel schneller. Ich habe E-Mails von besorgten Eltern bekommen, die mir erzählt haben, wie ihre Kinder von einer Hobbydrohne gefilmt wurden. Sie konnten nichts dagegen tun. Ich bekomme ähnliche E-Mails von Schuldirektoren und Krankenhausbetreibern. Auch dort wird immer häufiger die Privatsphäre verletzt. Das sind aktuelle Probleme und die Debatte gehört natürlich auch in die Politik. Aber dort wird viel geredet und wenig getan. Politik heißt, einen Kompromiss zu finden, zu verhandeln. Aber hier geht es um Bürgerrechte. Da gibt es eigentlich nichts zu verhandeln. Zudem ist Politik langwierig und intransparent. Mein Eindruck ist, dass immer mehr Menschen Selbstkontrolle über ihr Netzwerk haben wollen. Sie wollen Verschlüsselung und Anonymität. Sie wollen sich aktiv in der digitalen Welt verteidigen können.
Encrypt. They want anonymity solutions. They want to defend themselves in the digital domain actively.
Sehen Sie die Nutzung von Geräten, von Smartphones, Datenbrillen und Ähnlichem tatsächlich nur in einem negativen Missbrauchsspektrum?
Not at all. I mean,
Nein, überhaupt nicht. Ich bin ein großer Fan dieser Technologie. Ein Smartphone ist so etwas wie ein Universum in unserer Hosentasche. Das ist großartig. Aber gleichzeitig ist es ein Überwachungsgerät, mit dem man zufällig auch noch telefonieren kann. Es gibt diese negativen Effekte der Technik, die einen langen, dunklen Schatten werfen. Andererseits finde ich das alles absolut faszinierend. Dinge wie Science Fiction und virtuelle Realität zum Beispiel. Mit einem Gerät wie Oculus Rift wird es nun endlich real. Ich bin auch ein Fan von der Google Glass. Was mich aber unfassbar stört, sind die Entscheidungen, die in diese Entwicklung dieser Geräte einfließen. Google hat beschlossen, kein erkennbares Signal bei einer Aufnahme in die Datenbrille zu integrieren. Es gibt auch keine Möglichkeit, die Videos auf den eigenen Computer zu kopieren, um dort Gesichter unkenntlich zu machen, so wie es bei Google Street View zu sehen ist. Sie wissen, dass es einen Markt für Voyeure gibt, für den Voyeur in jedem von uns.
They know that there is a market for voyeurs or the voyeur in all of us. And there has been a pushback against that.
Und nun gibt es eine Gegenbewegung. Was wir jetzt brauchen, ist ein technologischer Wandel. Wir müssen weg von den geschlossenen, schwarzen Kisten hin zu Technologien, die offen sind und von Nutzern verstanden und modifiziert werden können. Wenn wir nicht endlich lernen, die Technologie, die uns überall umgibt, zumindest ansatzweise zu verstehen, sind wir auch nicht in der Lage, unsere Umwelt kritisch zu hinterfragen und mitzugestalten. Diese Ignoranz wird von Unternehmen und Staaten ausgenutzt und sie hat einen immensen wirtschaftlichen und politischen Wert.
And that's the ignorance that's being used against us now. On a corporate level and on a governmental level, this ignorance has a significantly high market and political value.
Der Medienkünstler Julian Oliver über die Notwendigkeit der digitalen Selbstverteidigung. Gleich geht's weiter mit dem Gespräch nach dieser Netzmusik von Cootie Man. Give it up. Give it up von Cootie Man in Breitband bei Deutschlandradio Kultur. Wir sind im Gespräch mit dem Medienkünstler Julian Oliver, einem Mann, bei dem sich die Kunst um die digitale Selbstverteidigung dreht. Er hat schon einen fahrbaren Mobilfunknetzstörer entwickelt und ein Gerät, das Inhalte auf Nachrichtenseiten manipuliert.
Ja, und jetzt noch das Cyborg Unplugged, über das wir gerade gesprochen haben. Oliver ist Mitglied der Critical Engineering Working Group und ich habe mich gefragt und ihn das natürlich dann auch, was es mit dieser Gruppe eigentlich auf sich hat.
It was initially a provocation, in one sense, but primarily it was as a means of reframing our own individual practices away from the term Medienkünstler, you know.
Ursprünglich ging es uns darum, zu provozieren. Wir wollten nichtssagende Begriffe wie Medienkünstler oder Hacker aufbrechen. Heutzutage ist ja scheinbar jeder ein Hacker. Man kann Essen hacken, Gebäude oder Möbel. Dieser Begriff ist mittlerweile total verwässert. Ein Critical Engineer, also ein kritischer Ingenieur, wie ich ihn verstehe, interessiert sich für geschlossene Systeme. Ich will sie öffnen und studieren und eine Debatte starten. Wenn ich lerne, Technologien zu manipulieren, dann kann ich auch verstehen, wie andere sie einsetzen könnten, um mich zu manipulieren. Wir haben vorhin über Smartphones gesprochen, dass sie ein Auge und Ohr hinein in unser Leben sind. Solche Geräte muss man aufbrechen und verstehen, wie sie funktionieren. Genau so etwas bringen wir Menschen bei, in Workshops und Vorträgen.
Break open smartphones, you know, get in there and reverse engineer and find out what's going on. How all this stuff works is very important, and we do that with workshops. We do a lot of teaching.
Im Manifest The Critical Engineer ist unter anderem zu lesen, der Critical Engineer blickt zurück auf die Geschichte und findet exemplarische Werke, Strategien und Ideen werden adoptiert. Gab es jemals eine Zeit oder Epoche, die unserer aktuellen, sehr rasant entwickelnden Technik-Ära gleicht?
I've thought about this a few times and I'm relatively undecided.
Ich habe darüber schon oft nachgedacht und bin mir immer noch nicht ganz sicher. Es gab immer wieder Zeiten, wo Wissen und technologische Erfindungen die Welt rasant verändert haben. Mathematik und Geometrie haben unseren Blick auf die Welt bereits in der Antike stark verändert. Im Mittelalter haben wir viel davon verloren. Klar ist, dass Erfindertum und Ingenieurskunst einen massiven, transformativen Einfluss hat. Auf Kultur, Gesellschaft, auf die Landschaft. Schauen wir uns nur mal die Erfindung einer einfachen Brücke an. Sobald Menschen in der Lage waren, einen Fluss zu überqueren, konnten sie nicht nur handeln und Produkte tauschen, sie haben auch ihre Gene getauscht, Kulturen haben sich vermischt, Sprachen haben sich verändert. All das nur, weil ein Fluss überquerbar wurde. Den potenziellen Einfluss eines Ingenieurs auf eine Gesellschaft kann man gar nicht stark genug betonen. Gerade deshalb ist es so wichtig, eine Ingenieursleistung von einseitigen wirtschaftlichen oder politischen Interessen fernzuhalten. Gerade weil eine Erfindung grundlegende gesellschaftliche Veränderungen auslösen kann. Es müsste so sein, dass wir alle mitreden können. Aber wenn wir auf moderne Technik schauen, dann wird schnell klar, wir können das nicht. Kinder lernen, wie unser Sonnensystem funktioniert oder aus welchen Teilen eine Blume besteht, aber sie wissen nicht, was E-Mail oder Internet genau bedeutet. Dafür gibt es nur abstrakte Begriffe und Metaphern. Die Cloud zum Beispiel ist so ein schwachsinniges Wort, aber es fühlt sich irgendwie gut an. Und darum geht es heute ja scheinbar, ein gutes Gefühl. Die großen Technologiefirmen beschäftigen eine riesige Zahl von Psychologen, die in der Werbung und Entwicklung arbeiten, damit wir Dienste und Geräte lieben lernen. Wir sollen aber bloß nicht auf die Idee kommen, dahinter zu schauen und zu fragen, wie funktioniert das eigentlich? Ich habe noch ein Beispiel. Bis vor ein paar Jahren war es in meinem Heimatland Neuseeland völlig normal, einfach mal abzutauchen und niemandem zu sagen, wo man ist. Wir hatten dafür eine Redewendung, I'm going bush, ich verschwinde, für eine Woche oder so, abtauchen. Heute hat dort jeder ein Smartphone und sobald man sich auch nur für ein paar Stunden nicht meldet, fragt jeder sofort, wo bist du, wo bist du? Das hat meinen Blick auf die neuseeländische Gesellschaft komplett verändert. Ich war enttäuscht.
You know, I was disappointed.
Und dann habe ich mir natürlich auch so ein verdammtes Telefon zugelegt.
Sure enough, I joined them and got one of these bloody phones.
Kommen wir zum Schluss nochmal zurück in die Gegenwart mit einem Beispiel. Wie würde eine Datenbrille, ein Smartphone oder eine Drohne aussehen, wenn sie von einem Critical Engineer entworfen worden wäre?
Good, excellent question.
Das ist eine exzellente Frage. Zum einen würden alle Bestandteile inklusive der Software komplett offengelegt werden, damit jeder weiß, wie die Technik funktioniert und jeder sie verändern kann. Das ist schon mal klar. Außerdem würde eine solche Erfindung keiner Person und keinem Unternehmen gehören. Sie würde jedem gehören, der gesamten Öffentlichkeit. Was aber noch viel wichtiger ist, das Gerät würde dem Nutzer sein Inneres zeigen. Man hätte nicht nur eine simple Bedienoberfläche, sondern das Gerät würde die Nutzer motivieren, hinter die Kulissen zu schauen und sie zu lehren, die Technik zu verstehen. Ganz spielerisch. Es wäre eine sehr zentrale Funktion, die Neugier der Leute anzapfen. Heute wird die Neugier der Menschen allerdings von der Technik unterdrückt. Das Letzte, was Unternehmen heutzutage wollen, ist, dass man ihre Tricks lernt.
Inspires that very, very basic curiosity that is kept actively away from us. The last thing many of these companies want, these big corporations, is for you to learn their tricks.
Der Medienkünstler Juan Oliver im Breitbandgespräch und wir danken sehr herzlich für dieses Gespräch.
Und den Link zum Cyborg Unplug und zum vollständigen Interview in Englisch, den gibt's auf unserer Webseite breitband.deutschlandradiokultur.de.
Das kann ich sehr empfehlen. Und wir kommen zur Netzmusik. Bei der nächsten, die jetzt kommt, finde ich, merkt man schon beim Hören ein bisschen die Herkunft aus YouTube.
Ja, da hat sich der Musiker Kutiman ja aus unterschiedlichsten Videos seine Songs zusammengebastelt.
Ja, Christian, und vielleicht muss man das vielleicht mal ein bisschen erklären, weil es dadurch noch faszinierender ist. Kutiman ist ja ein DJ und Sampling-Künstler.
Genau, er lebt in Tel Aviv und da verbringt er, glaube ich, abends ziemlich viel Zeit vor dem Rechner, und zwar auf YouTube. Da sucht er dann nach Musikvideos, aber nicht nach welchen von bekannten Popstars oder so, sondern von so semiprofessionellen Privatleuten, Hobbymusikern, und dann nimmt er vielleicht von dem einen Basslauf, von dem anderen die Drums, von dem nächsten die Gitarre und packt noch die Aufnahme von einem Streichquartett dazu.
Ja, und interessanterweise sind das alles Musiker, die sich wahrscheinlich niemals begegnet sind oder auch nicht begegnen werden vielleicht, und trotzdem kriegt er es hin, dass es alles so geschickt zusammenpasst, dass es richtig perfekt klingt.
Genau, und so ist das auch bei Now is the Time. Eine ganz schlichte Soul-Nummer mit Gesang und Klavier.
See, now's age, when I'm deciding to do what's wrong or right. Oh, now's the time when I'm trying with all my strength and might to get up on top and I don't know.
Breitband. Medien und Meinungen.
Und die kommen heute von Tim Wiese.
Hallo ihr beiden.
Hallo. Tag. Ja, und Tim, auch in deinen Meldungen kommt ein Name drin vor, der heute schon häufiger gefallen ist hier bei Breitband, nämlich Google. Das war eigentlich gar nicht so geplant, aber irgendwie scheint es so zu sein, dass man über kaum ein Netzthema mehr reden kann, ohne dass Google irgendwann um die Ecke kommt.
Unter anderem gibt es neuen Stress für Google mit deutschen Verlegern. Sie regen sich über das Unternehmen auf, obwohl Google eigentlich ganz genau ihrem Wunsch entspricht. Hilf uns doch mal, das alles zu verstehen.
Tja, Google hat angekündigt, Textschnipsel und Vorschaubilder deutscher Verlage nicht mehr zu verwenden, wenn diese auf ihr Leistungsschutzrecht pochen. Sprich, wenn sie Geld dafür sehen wollen, dass unter Google News sogenannte Anrisse erscheinen. In Zukunft sollen jetzt nur noch verlinkte Überschriften von Artikeln dieser Verlage angezeigt werden. Zum Beispiel von Springer und Burda-Publikationen. Sie werden nämlich durch die Verwertungsgesellschaft VG Media vertreten, die gerichtlich für die Verlage das Leistungsschutzrecht durchsetzen will. Vor dem Hintergrund der juristischen Auseinandersetzung wolle Google zukünftig auf Artikelausschnitte der Verlage verzichten, die in der VG Media organisiert seien. Damit könnte sich der Streit eigentlich erledigt haben. Hat er aber nicht, denn für die VG Media ist diese Maßnahme von Google blanke Erpressung, wie mir Geschäftsführerin Maren Rufus erklärt hat.
Aus der Sicht unserer Verlage, deren Leistungsschutzrecht wir wahrnehmen, empfinden wir die Entscheidung von Google definitiv als diskriminierend. Wenn, dann muss das für alle Verlage gleichermaßen gelten. Bei einem Marktmonopolisten wie Google mit 93% Marktanteil in Deutschland, sonst gibt es tatsächlich einen Marktmissbrauch. Denn die Verlage, die jetzt natürlich sehr viel ausführlicher dargestellt werden, haben natürlich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen.
Zum Beispiel FAZ, Süddeutsche und Spiegel. Deren Inhalte sollen wie gewohnt bei Google abgebildet werden, weil sie sich nicht durch die VG Media vertreten lassen. Deshalb hofft Maren Rufus nun auf das Bundeskartellamt, das gegen die Ungleichbehandlung vorgehen soll. Warum es ihr dabei angeblich nicht um eine Zwangsverpflichtung zur Verwertung der Rechte geht, erklärt sie im kompletten Interview auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Grundsätzlich wird das Vorgehen der VG Media im Netz sehr kontrovers und teilweise belustigt diskutiert, so schreibt der Medienjournalist Stefan Niggemeier in seinem Blog zum Beispiel von Irrsinn. Er und andere halten Google-Schritt für nur konsequent.
Ja, und ein Ärger kommt selten allein, denn Ärger für Google gab es in dieser Woche auch aus Hamburg. Dort hat der Datenschutzbeauftragte Johannes Kasper nämlich eine Anordnung gegen den Konzern erlassen bei einer Strafandrohung von 1 Million Euro. Worum geht's da, Tim?
Google geht aus Sicht des Datenschutzbeauftragten zu weit bei der Verknüpfung der Daten der Nutzer seiner Dienste wie YouTube, der Suchmaschine oder Gmail. Dadurch würden nahezu umfassende Persönlichkeitsprofile entstehen, die fast alles über Interessen, Gewohnheiten und Lebensweisen verrieten.
Hier sagen wir, nein, das kann nicht sein. Im Prinzip muss eine rechtliche Grundlage diese Zusammenführung der Daten erlauben. Eine solche rechtliche Grundlage gibt es nicht, folglich muss Google dem Nutzer vorab die Möglichkeit geben, hier seine Einwilligung zu erteilen. Beziehungsweise bei bestimmten Daten muss der Nutzer zumindest die Möglichkeit haben, einen Widerspruch zu formulieren, sozusagen das Prinzip des Opt-out zu aktivieren.
So der Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Kasper. Er baut darauf, dass Google seine Anordnung umsetzt, da sie schließlich auch auf Vorgaben europäischen Rechts fuße. Daher sei es im Interesse des Konzerns, sich daran zu halten. Über sonst mögliche Konsequenzen spricht er im ganzen Interview auf unserer Seite. Was das Zwangsgeld von 1 Million Euro angeht, da sind sich viele Kommentatoren im Netz einig, das wären Peanuts für den Konzern und keine wirkliche Strafe.
100 Millionen US-Dollar, die würden Google wahrscheinlich schon eher zu denken geben. Diese Summe fordert angeblich ein US-Promi-Anwalt von dem Unternehmen, denn über die Suchmaschine seien viele gehackte Nacktbilder von Stars zu finden. Aber das ist ein anderes Thema. Zum Ende deiner Medien und Meinungen kommen wir zu einem traurigen Rekord.
Ja, den haben angeblich chinesische Zensoren aufgestellt, die das Netz durchforsten. Sie haben wohl so viele Beiträge gelöscht wie noch niemals zuvor. Hintergrund sind die sogenannten Regenschirmproteste von Studenten in Hongkong, die mehr Demokratie fordern. Jede Nachricht über die Proteste soll entfernt worden sein. Das berichtet unter anderem der Standard aus Österreich in seiner Online-Ausgabe.
Das waren die Medien und Meinungen. Danke, Tim. Und die Links zu den Langfassungen der Interviews, die finden Sie auf breitband.deutschlandradio.deutschlandradiokultur.de.
Dann musikalisch bleiben wir, man hört es schon im Hintergrund, bei Cootie Man. Der erste Track von seinem zweiten Album Through You Two, zusammengestellt aus 12 verschiedenen YouTube-Videos, den gibt es jetzt hier gleich.
Und wenn man sich das im Netz anguckt, dann sieht man Leute, die mit ihren Instrumenten im Schlafzimmer sitzen oder vor dem Bücherregal. Aber es klingt wie aus einer professionellen Aufnahmesession. This is how I feel.
Nothing will keep us.
This is how I feel von Cootie Man bei Breitband im Deutschlandradio Kultur.
Satellitenbilder von der Erde aus dem All. Früher kannte der Durchschnittsmensch das nur vom Wetterbericht. Heute gehen wir fast täglich damit um, spätestens seit es Google Earth gibt.
Und das ist ja auch ziemlich praktisch. Mal eben gucken, ob am Urlaubsstrand nicht vielleicht doch eine vierspurige Ausfallstraße vorbeiführt. Das ist gar kein Problem. Und jetzt kommen wir vielleicht noch näher dran. Dann sehen wir nicht nur den Strand, sondern auch jedes einzelne Handtuch und die Leute, die da drauf liegen und was in der Zeitung drinsteht, die Sie gerade lesen.
Okay, das vielleicht gerade nicht, Christian, aber Google Earth kauft viele Bilder bei Digital Globe und das ist eine Firma, die ihre eigenen Satelliten um die Erde kreisen lässt. Bald darf sie ihre Bilder in einer Auflösung verkaufen, in der man sogar einen Gartenstuhl aus dem All erkennen kann. Immer mehr Firmen fotografieren und filmen die Erde mit vielversprechenden Nutzen, aber auch mit Folgen für unsere Privatsphäre. Philipp Banse berichtet.
How many of you have ever been on Google Maps and looked at imagery?
Jancy Spruill, bis vor kurzem Finanzchef von Digital Globe, einer Firma, die Satelliten betreibt und die Bilder an Google, Nokia und vor allem US-Behörden verkauft. Die Chinesen würden seine Firma nicht mögen, sagt Spruill. Die Chinesen haben vor ein paar Jahren von den Russen einen Flugzeugträger gekauft, erklärt er. Sie haben das Ding um die halbe Welt gefahren, nach China, wohl um nicht entdeckt zu werden. Wir haben das Schiff auf seiner ganzen Reise beobachtet. Digital Globe betreibt mindestens eine Handvoll Satelliten. Sie machen Bilder von der Erde mit sichtbarem Licht, aber auch im Infrarotbereich. So können die Satelliten durch Wolkenblicken und Überflutungen vermessen, erklärt Digital Globe-Gründer Walter Scott. Seine Satellitenbilder hätten geholfen, Rettungsarbeiten nach Erdbeben zu koordinieren oder Rettungsarbeiten nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima. Eine andere Eigenschaft moderner Satellitenschwärme ist, sagt er, dass wir auswählen können, was wir fotografieren. Wir können das fotografieren, was interessant ist und müssen nicht das nehmen, was gerade zufällig unter dem Satelliten vorbeizieht. Wenn wir also einen Teil der Erde regelmäßig sehen wollen, dann können wir das tun. Denn die Satelliten überfliegen Orte mehrmals am Tag. Bis jetzt haben US-Behörden die Auflösung dieser Bilder jedoch beschränkt. Dagegen hatte Digital Globe jahrelang protestiert und jetzt Erfolg gehabt. Anfang nächsten Jahres darf die Firma Satellitenbilder verkaufen, auf denen alles zu erkennen ist, was größer ist als 25 cm. Den passenden Satelliten hat Digital Globe auch gerade ins All geschossen.
Thank you to all of you for joining us.
Stolz präsentierte Jeffrey Tarr, der Chef von Digital Globe, World View 3. Der busgroße Satellit kann die Feuchtigkeit der Erdoberfläche messen, einzelne Baumsorten unterscheiden, kranke Pflanzen erkennen und alle Gegenstände abbilden, die größer sind als 30 cm. Gartenstühle, Windschutzscheiben, Menschen. Kein kommerzieller Satellit sieht mehr. In Werbevideos preist Digital Globe-Chef Scott die neuen Anwendungen seines Satelliten. Die meisten der leicht zugänglichen Öl-, Gas- und Mineralvorkommen auf der Erde sind gefunden, sagt er. Es wird immer schwieriger, die wachsenden Wirtschaften der Welt zu füttern. World View 3 ist speziell für Firmen gemacht, die diese schwer zu findenden Materialien suchen. Mit dem kurzwelligen Infrarotsensor können wir Felsen markieren, unter denen wertvolle Funde warten. Digital Globe-Satelliten überwachen die Erde in Echtzeit, können jeden Ort der Erde ferngesteuert fotografieren in einer Auflösung, die für Geld bisher nicht zu kaufen war. Das gibt selbst Journalisten des US-Fernsehsenders Fox zu denken.
Here's the deal. A new satellite's about to be launched yesterday.
Der Technikjournalist Lance Ulanov erklärt, dass der neue Satellit keine Gesichter erkennen könne, keine Nummernschilder oder das Display unseres Smartphones. Noch nicht.
It's not quite good enough resolution to make out faces, make out license plates or for example make out what's on your phone. That's not going to happen yet. But you have to yet.
Ob er sich gruselt, fragt ihn der Moderator. Antwort: Noch nicht.
So you're not creeped out about it.
Not yet.
Doch bis Satelliten aus dem All unsere Gesichter erkennen können, scheint es nur eine Frage der Zeit. Denn die Kosten sinken. Immer mehr Firmen überwachen mit eigenen Satelliten die Erde aus dem All. Unsere Satelliten wiegen nur noch wenige Kilogramm, sind aber viel leistungsfähiger als ein Satellit, der vor 5 Jahren noch 10 Tonnen
war,
sagt Will Marshall der BBC. Marshall will mit seiner Firma Planet Labs 131 Minisatelliten um die Erde kreisen lassen, schon bis Ende kommenden Jahres. Das ermöglicht Schnappschüsse der kompletten Erde in Echtzeit. Doch längst wird die Erde aus dem All auch per Video überwacht.
Hi, Vesar. Here's SkySat 1 up on top of the SHM. Kelly also taking some video.
Die kühlschrankgroßen Satelliten des kalifornischen Startups Skybox liefern 90-sekündige Videos aus 600 Kilometer Höhe. Das angeblich erste HD-Video eines kommerziellen Anbieters aus dem All. Skybox-Mitbegründer Julian Mann verspricht sich von seinen Billigsatelliten Echtzeitanalysen globaler Zusammenhänge und völlig neue Erkenntnisse für immer mehr Menschen. Überwachungsszenarien, sagt er der BBC, bereiten ihm keine Albträume. Was mich nachts ruhig schlafen lässt, sagt er, jede technische Veränderung wird missbraucht. Aber die Zahl der Anwendungen, die der Menschheit nutzen, überwiegen diesen Missbrauch bei weitem.
Satellitenbilder dürfen bald eine höhere Auflösung haben als bisher. Über Nutzen und Gefahren war das ein Beitrag von Philipp Banse.
Und die Firma Skybox, die im Beitrag vorkam, die wurde kürzlich für 500 Millionen aufgekauft. Von wem meinst du, Vera?
Von Google wahrscheinlich.
Ja, natürlich. Hier ist nochmal Netzmusik von Kutiman, My Vendetta. Modernste Kommunikationstechnologie aus den späten 60er Jahren ist das, die da vor sich hinrattert. Ein Fernschreiber, der ist gerade zusammen mit vielen anderen Maschinen zu sehen beim Vintage Computing Festival.
Ja, und das ist eine Veranstaltung in Berlin rund um historische Computer und Rechentechnik. Da geht es zum einen darum, einfach mal zu sehen, wo die ganze Computerentwicklung herkommt. Es ist ja heute noch nicht anders, man sieht es heute nicht mehr so. Mhm. Und es geht natürlich aber auch darum zu zeigen, was der Spaß, was die Faszination daran ist, an alten Computern herumzubasteln. Also man kann die da anfassen, es gibt Vorträge und Workshops.
Und da kannst du alte Games ausprobieren, mit dem Lötkolben rumhantieren und auch zu 8-Bit-Musik tanzen. Apple-Fans kommen ziemlich auf ihre Kosten. Es gibt nämlich einen Raum, in dem kann man sich die gesamte Mac-Historie vom legendären Apple II bis in die Gegenwart angucken. Heute geht's los. Wir waren gestern schon da beim Aufbau und wir haben uns mit dem Organisator Stefan Höttgen von der Humboldt-Uni Berlin getroffen und wir haben uns von ihm ein paar richtig alte Gerätschaften zeigen lassen.
Mich erinnert das an den Nachrichtenticker von früher, kenne ich noch.
Ja. Wir legen hier einen bewussten Akzent auf Computing und nicht Computer. Das ist keine Ausstellung, wo man sagt, oh, guck mal, den hatte ich auch mal, sondern wo man sich dran setzt und dran arbeitet, damit spielt, damit experimentiert. Die Geräte, die hier ausgestellt werden, sind auch alle lauffähig.
Wir stehen vor einem ungefähr 1,70, 1,80 großen Rack und ja, da sind grau-braune Kästen drin, Metallkästen mit ganz vielen Drehknöpfen, Druckknöpfen, ganz vielen Kabeln, die da drin versteckt sind und es ist von Telefunken, das steht auf jeden Fall drauf.
Also das ist der RA742. Dieses System hier ist von Anfang der 1960er Jahre. Der ganze Kabelverhau, den man hier unten sieht, das ist das Programm. Und das ist das Besondere daran, dieser Computer wird nicht mit Tastatur programmiert und mit Zeichen, sondern hier werden elektrische Schaltungen drauf eingerichtet, die diese Stromspannung verändern. Dieses Programm ist ein sehr typisches Programm, es simuliert nämlich eine physikalische Funktion. Das physikalische System hier heißt, ich öffne einen Kasten und lasse von oben einen Ball reinfallen und der fängt dann an zu hüpfen und hört irgendwann auf zu hüpfen. Das heißt, ich brauche Gravitation, Reibung, Dämpfungen, bestimmte Koeffizienten, die sich hier einstellen lassen. Und ich starte das Programm jetzt mal und wenn man auf das Oszilloskop schaut,
da springt so ein grüner Kreis über so gelbliche Quadrate und jetzt liegt er auf dem Boden und rollt nur noch hin und her.
Genau.
Also und das steckt alles in diesen bunten Kabeln da
unten. Das ist das Programm, genau.
Und wie spielt man denn jetzt damit und wer hat denn damit gespielt?
Also hiermit kann man jetzt nicht spielen, weil das nicht die interaktive Version ist, sondern das ist die Grundlage, die Ball-im-Kasten-Simulation. Da ist 1958 in den USA jemand auf die Idee gekommen, in einem Labor, da wurden verschiedene Technologien ausgestellt, unter anderem auch Analogrechner und Oszilloskope, zu sagen, unsere Ausstellungen sind ziemlich langweilig, die Leute verstehen sowieso nicht so richtig, worum es geht, machen machen wir doch mal was Interaktives, nehmen diese Simulation und bauen jetzt hier zwei Knöpfe ein. Und wenn jemand auf den Knopf drückt, dann fliegt der Ball zurück. Und wenn der andere auf den Knopf drückt, fliegt er wieder zurück, sodass man hin und her spielen kann.
Und wir gehen jetzt einfach mal Christian zu Heinz und Helmut Jakob rüber. Die haben so ein ganz spannendes Gerät, das heißt Relais 65.
Kann man da auch was machen? Irgendwas drücken? Ich möchte so gerne mal was drücken.
Im Augenblick ein bisschen Problem mit dem Zählwerk hier, aber ist egal jetzt. Was ich in dem Computer habe, ist ja ein interner Speicher, der Zahlen von 0 bis 31 speichern kann.
Das ist diese Kiste hier. Da mit den ganzen Kabeln.
Das ist eine von diesen Relais-Zeilen hier runter. Hier ein Relais speichert ein Bit.
Relais sind nichts anderes als Schalter. Das heißt, die sind entweder eingeschaltet oder ausgeschaltet. Das Entscheidende ist, dass diese Schalter nicht von Hand umgelegt werden, sondern mit Hilfe eines zweiten Stromes. Dieser Strom steuert sozusagen diese Schalter. Und das ist schon das Grundprinzip des Digitalcomputers, das wir heute in Transistoren wiederfinden. Das gab es eben auch mit Elektronenröhren oder hier noch früher mit Relais.
Aber das ist ja schon krass, wenn man jetzt hier so davor steht. Wir haben heute diese kleinen Kästen, die so glatt sind und glänzend und man kann da aber auch überhaupt nicht mehr rein. Und hier stehen jetzt wirklich so kleine Holzkistchen eigentlich vor uns, wie so Zigarrenschachteln fast. Und alles an Platine, an Kabeln und so weiter liegt offen vor uns und man kann sich das Funktionsprinzip quasi angucken.
Tatsächlich ist die Technologie dieselbe wie in unseren heutigen Handys. Und wir hatten hier ein Forschungsprojekt am Institut über Algorithmisierung, und zwar Rhythmus im Sinne von Rhythmus, der geforscht hat, wie denn sozusagen der Klackersound von heutigen Computern ist. Der ist immer noch da, der ist nur unhörbar leise und unhörbar hoch, weil die Frequenz, mit der geschaltet wird, heute natürlich wesentlich größer ist. Wir haben hier, was für eine Maximalfrequenz hat dieser Computer?
Oh, das habe ich noch nie.
So ungefähr? Takte pro Sekunde?
0,0.
Also, ne? Also wir sind hier nicht mal im wir sind ja noch nicht mal im Herzbereich.
Und immer in einer Umdrehung macht er die Addition von 5 Bit. Und der macht jetzt plus 14, plus 15, plus 2. Jetzt ist es dann zu Ende. Normalerweise jetzt hier 31 stehen.
Ist das so ein Absturz jetzt gerade gewesen?
Oder? Ja, es ist kein Absturz vom Rechner. Man sieht, dass hier in dem Zwischenspeicher steht die 31 drin. Das sehe ich an den Relais. Alle sind alle angezogen.
Okay. Ja? Was fasziniert Sie daran, an so einem Gerät rumzubasteln, rumzuschrauben, sich das anzugucken?
Ja, das ist nun schon eine lange Zeit her. Ne? Das ist 65. 1965 habe ich das gemacht. Ne?
Haben Sie das gebaut?
Ja, da war ich 15 Jahre alt, ne? 15 bis 16 Jahre alt.
Und da haben Sie dann in der Garage oder im Keller drin rumgeschraubt, immer so nach der Schule?
Ja, beim Zimmer, klar, das ist ja nicht so groß, ne? Und das ist, konnte man dann machen, ne? Das ist klar, das geht.
Heinz und Helmut Jakob mit ihrem selbstgebastelten Rechner, die haben wir getroffen auf dem Vintage Computing Festival in Berlin. Und ich fand das ja ziemlich lustig, weil das bei denen so eine Weils-Geht-Angelegenheit irgendwie war. Das Ding hat ausgerechnet 14 plus 12 plus 1 oder irgendwie sowas und hat dafür eine Minute gebraucht. Dafür braucht man eigentlich keinen Computer. Was hat dich am meisten beeindruckt?
Mich hat beeindruckt, da muss ich einen kleinen Bogen schieben oder
aber
werfen.
Aber bitte doch.
Das mache ich. Julian Oliver, den wir in der ersten halben Stunde gehört haben, der sagte in dem Interview im Original, in Englisch, was man auf unserer Website nachhören kann, was ihn so ein bisschen stört, ist, dass die modernen, glatten Computer die Neugierde der Menschen, die natürliche Neugierde der Menschen killen für das, was da drunter ist, weil die Fassade so glatt ist. Und dieses Festival erweckt diese Neugierde eigentlich wieder, zu sehen, was ist eigentlich in den Geräten drin und es verstehen zu wollen. Und das hat mir sehr gut gefallen.
Das stimmt, weil glatt war da nun wirklich
gar
überhaupt
nichts.
Nein.
Ne? Und manch ein Teenie, der da jetzt in die Apple-Ausstellung gehen würde, der würde wahrscheinlich echt staunen, wie diese Geräte früher mal ausgesehen haben.
Ja, und die vielleicht auch gar nicht so cool finden, weil so glitzernd und schick und glatt ist das ja jetzt alles nicht mehr. Ne? Naja, wer selbst gucken gehen will, das Vintage Computing Festival, das findet statt im Pergamonsaal in Berlin-Mitte und geht noch bis morgen Abend.
Und der Eintritt ist frei übrigens auch. Also man kann einfach so reinmarschieren. Das war's von Breitband für heute. Alle Infos zu unseren Themen können Sie natürlich im Netz nachlesen und nachhören auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Ja.
Und hier geht's gleich weiter mit dem Theatermagazin Rang 1. Da geht's heute um das Thema Rassismus im Theater. Wir verabschieden uns. Tschüss und danke fürs Zuhören, sagen Christian Möller
und Vera Linz.
Und wir starten jetzt unsere letzte Netzmusik. Können wir mal das Schlagzeug haben, bitte? Danke. Und dann kommen nach und nach jetzt noch Streicher, Gitarre, Orgel, Bläser-Section und diverse Synthies dazu.
Über 17 YouTube-Videos stecken in diesem Song. Das ist schon zum Hören toll, aber viel mehr Spaß macht es noch, wenn man sich die Sachen mal anschaut. Through You Two, das YouTube-Projekt von Cootie Man, und dieser Song heißt No One in This World. Machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss.